Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zur Folge 22 der Unternehmerlounge mit Daniel Thiele, meinem Co-Host. Hi Daniel.
Ich grüße dich zu dieser Retro-Folge, lieber Fabian.
Retro-Folge? Warum denn Retro-Folge?
Weil wir so ein bisschen in dem Setting zurück sind, zurück zu unseren Anfängen gehen.
Stimmt, richtig. Wir sind heute mal wieder remote unterwegs. Ihr werdet trotzdessen einen Videopodcast von uns bekommen. Also jetzt jeder aus seiner Location. Wir haben es diesmal nicht geschafft, uns zusammenzufinden. Für diejenigen, die uns noch nicht kennen, die Unternehmer-Lounge ist ein Podcast, der sich darauf fokussiert hat, jede zweite Folge einen Unternehmer oder eine Unternehmerin ins Interview zu holen, um euch die maximale Inspiration aus anderen Geschäftsmodellen zu liefern, Hintergründe zu deren Geschichte zu geben, um einfach euch erstmal auf der einen Seite Unterhaltung natürlich zu bieten, aber auf der anderen Seite natürlich auch wertvolle Themen mitzugeben und Inspiration. Mir gegenüber sitzt Daniel Thiele, Verkehrsrechtsanwalt, Fachanwalt für Verkehrsrecht. Sorry. Ich werde es irgendwie nie hinbekommen. Es tut mir echt leid, Daniel.
Naja, es ist halt also Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verkehrsrecht ist die
Danke.
richtige Titulierung. Aber es ist ja auch erst nur Folge 22. Also wir haben ja noch
Es ist seit über einem Jahr am
100.000.
Laufen. Wir sind, glaube ich, auf einem jährlichen Jubiläum. Das haben wir viel zu klein gespielt. Anyways. Und ich bin Fabian Senf. Ich bin Produzent für Videotestimonials und kümmere mich darum, dass man mit Kundenstimmen Unternehmen effektiv vermarkten kann. Und heute unser Stargast, auch online zugeschaltet. Absolute Netzwerkikone in Leipzig. Also wer sie nicht kennt, das würde mich sehr, sehr wundern. Hi Elia.
Hi, mein Gott, was für eine Präsentation. Ich hätte mich nicht für so eine Netzwerkikone gehalten. Danke dafür.
Naja, also muss man mal ehrlich sagen, wer Elia in Leipzig nicht kennt, der war auf irgendwie keine Abendveranstaltung. So ist
Ja.
meine Auffassung zumindest. Vielleicht ist es auch eine Bubble-Wahrnehmung.
Also der hat auch Leipzig nie geliebt.
Meinst du ich?
Nein, ich meine die Leute, die dich nicht kennen.
Ja, das stimmt. Es gab eine Zeit, wo wir sehr viel unterwegs waren in Leipzig.
Jetzt aber noch mal kurz für den Kontext. Ich meine, wir kennen uns ja jetzt schon eine ganze Weile über die verschiedensten Netzwerkveranstaltungen oder was auch immer. Aber für die Leute, die dich aus irgendeinem Grund noch nicht kennen sollten, was machst du denn beruflich?
Normalerweise fange ich das Ganze mit, ich bin Ex-Handballspielerin, weil fast alle haben mich durch Handball kennengelernt und deswegen bin ich ja auch hier überhaupt in Leipzig gelandet. Ich habe Handball viele Jahre gespielt und meine letzte Jahr als Profi-Handballerin habe ich meine Energie ein bisschen umgewandelt in mein eigenes Business. Und tatsächlich habe ich mich ein bisschen inspiriert in dem, was ich mit Handball erlebt habe. Damit, dass ihr euch eine Ahnung davon machen könnt, als Profisportler, wenn man einen Vertrag unterschreibt bei einem Verein, egal ob in diesem Land oder in anderen Ländern. Beim Vertrag unterschreiben kümmert sich das Verein über alles, damit dass der Spieler einfach kommen kann und Performance leisten kann, Leistung. Das Modell, was mich ermöglicht hat, viele Jahre unterwegs zu sein in Frankreich und Deutschland, in verschiedenen, Spanien natürlich, verschiedenen Städten, Vereine und so weiter. Und das ist ein Modell, was sehr gut geklappt hat, weil ich immer alles hatte, so von Wohnung, Auto, Arbeit, wenn ich wollte, und Mannschaft, Community und so weiter. Und ich habe mich immer sehr gut integriert, egal in welchem Land. Und das war irgendwie meine Idee, wie funktioniert dann, wenn man ein Leben anfängt in einem neuen Land? Und wie kann ich irgendwie zusammen diese Expertise, was basiert auf meiner eigenen Experience, auf Business bringen? Wie kann ich das irgendwie, wie kann das dienen zu irgendwas, irgendein Problem? Und dann, sobald ich die Augen aufgemacht habe für diese Business World, habe ich ja festgestellt, dass ja, in Deutschland fehlen ganz viele Fachkräfte, immer noch. Und natürlich den Land, von wo ich herkomme, Spanien, also die Lage, besonders in Andalusien, ist ja ziemlich schwer für Jugendliche, die halt bis um 30 Jahre alt immer noch bei den Eltern sind oder halt sehr schlechte Berufe haben. Und dann dachte ich mir, dass ich das lösen kann, indem ich das Modell vom Profisport, wo es sehr normal ist, das Gesamte für einen Spieler anzubieten und diese ganzen Prozesse zu halten, dann indem ich dieses Modell nehme einfach für die professionelle Welt, aber beruflich gesehen. Das heißt, wir haben das wir machen das tatsächlich seit 2 Jahren und wir bringen spanisch sprechende Talente, so wie ich es nenne, von Spanien zu Amerika, je nachdem, nach deutsche Firmen. Und wir unterstützen die beide in diese Integration, was nicht unbedingt so leicht ist.
Ja. Super spannende Geschichte. Du bist ja schon mal in Thüringen gestrandet.
Nee, nicht wirklich.
Das fand ich so faszinierend, weil das ja nicht irgendwie so die erste Anlaufstelle ist, die man sich vorstellt, wo man als international eingesetzte Handballspielerin landet. Das ist. Warst du da bei einem lokalen Verein direkt?
Ja, das Verein hat Thüringer Handball, heißt Thüringer Handball Club. Sehr wichtig, sehr bekannt, auch sehr, mit sehr vielen Traditionen in Deutschland. Und ja, in Handball, weiblich zumindest, ist das so in Deutschland, dass die normalerweise oder fast alle und meiste Vereine, die gute Vereine sind halt in kleinen Städten und so, wo es halt weniger Wettbewerb von Sponsoren, von Firmen gibt, also von anderen Vereinen, die Sponsoren irgendwie wegnehmen können, sozusagen. Das ist halt normal in Deutschland, in solche kleine Orte zu landen. Und ja, so war es.
Ich muss dazu sagen, ich glaube, der THC, der hat doch auch mal ein paar Mal Final Four gespielt in alle möglichen Varianten. Also die waren wirklich richtig erfolgreich.
Ja, zu dem Zeitpunkt, wo ich gespielt habe, die hatten, ich glaube, in der Reihe so 8-mal Bundesliga gewonnen. Champions League, also die waren echt in einem guten Moment.
Da steckt ihr deutlich nischiger drin in dem Wissen als ich. Das Einzige, was ich irgendwie in Leipzig mit Handball mitbekomme, ist SCD-AFK und das war's. Soweit bin ich da nicht drin. Genau. Wie hat sich das denn für dich angefühlt, aus Spanien wegzugehen? Gerade jetzt, ich setze mal ganz vorne an, aber ich stelle mir das jetzt sehr herausfordernd vor, wenn man wirklich alles hinter sich lässt und so sagt, ich möchte jetzt meiner professionellen Karriere nachgehen und gerade aus so einem Land kommt, wo die Familie ja gefühlt eigentlich alles ist. Wie war das für dich? War das eine sehr schwere Entscheidung oder war das für dich immer schon so eingängig, weil du eh so eine Weltenbummler-Mentalität hattest?
Das war ziemlich leicht und ich war 19 und ich wollte einfach Karriere mit Handball machen und dazu, keine Ahnung, hatte immer dieses Interesse für Sprachen. Ich habe damals schon Englisch und Französisch sehr gut gesprochen und ich wusste, dass in Spanien dass ich dort nicht unbedingt von Handball, so wie ich war, leben könnte. Und dann, als ich einfach ein Angebot bekommen habe, dann habe ich mir gesagt, dann los geht's, dann lass uns das Land erkunden, die Kultur, die Sprache verbessern. Meine Uni habe ich ja einfach dort gemacht. Und dann einmal, dass ich angefangen habe, das war so in Montpellier, das ist Süden von Frankreich. Das war nicht so krasser Unterschied, weil das Süden halt ist und das sehr nah von Barcelona ist. Das heißt, es war nicht so krass, wie danach wurde. Das heißt, danach bin ich nach Strasbourg gegangen in Elsass und der Kulturschock war ziemlich stark. Das war das Jahr, wo ich am schlimmsten Schwierigkeiten damit hatte mit der Kultur. Ich habe irgendwie gar nicht dazu gepasst, das war schwer. Aber mir ging es immer gut und ich hatte immer dieses Lust halt zu entdecken, mehr Wissen, mehr kennen und auch mich zu challenge. Also wie weit kann ich kommen? Und deswegen, als ich dachte, ich fühle mich hier gut in Frankreich, ich kenne die Sprache, ich habe mich entwickelt, ich will jetzt Deutschland. Und dann ging es nach Berlin und dann war dann Salsa und so weiter. Also es ist eher so ein Prozess, das war nie von weiß zu schwarz, das war so ein Prozess. Aber mir ist nicht schwer gefallen am Anfang, das waren eher so die Phasen, wo es gab schwierige Phasen. In Norden Frankreich oder in Berlin. Es gab Phasen, wo die Kultur halt so extrem unterschiedlich war. Und als ich gefühlt habe, dass ich da gar nicht gepasst habe, das war schwer, weil da hat man nichts, an dem man sich fassen kann oder keine, ich weiß es nicht, schwer zu erklären. Aber trotzdem, das macht eins stärker. Also ich würde es genau alles so machen, wie ich jetzt, wenn ich jetzt in derselben Position wäre.
Ich darf mal eine naive Frage stellen. Also das Erste, woran ich denke, also Handball der Frauen, ist auch dann also Nordeuropa, Dänemark und so weiter. Da hat es sich nie also hingezogen. Ist da auch ein Grund dafür gewesen, auch die Kultur? Oder hat es sich einfach nie entwickelt?
Ich weiß nicht, ob ich deine Frage richtig verstanden habe. Ich glaube, also ich hatte ein paar Mal Angebote von Dänemark und Norwegen bekommen. Aber ich muss sagen, wenn es darum geht, dein Leben zu verändern, es gibt unterschiedliche Faktoren, die man abwägt. Und für mich war, spreche ich die Sprache schon oder will ich das zumindest? Wie ist die Kultur dort? Wie kann ich mich auch weiter professionell, auch unabhängig von Handball, weiterentwickeln? Wie ist denn Handball? Wie ist das Angebot natürlich? Also, und wie sieht es aus? Und deswegen... es gab ein Angebot, ich wäre fast nach Aalborg, das ist im Norden Dänemark, wenn ich mich nicht täusche, ich will keine falsche Sache sagen, aber ich wäre fast dort gegangen einmal und dann kam einfach ein anderes Angebot, ich glaube, das war von Deutschland, ich weiß es nicht, aber naja, wenn ich die Sprache nicht spreche zum Beispiel, dann, oder nicht sprechen, ich weiß es nicht, es ist so eine Kombination von Faktoren, die zu dieser Entscheidung bringt.
Jetzt muss ich mal ganz kurz zwischenhaken. Hast du vorher schon Deutsch gesprochen?
Ich habe in Frankreich Deutsch gelernt.
Ah, okay. Jetzt hat sich das für mich ein bisschen runder ergeben, weil in meiner Auffassung war das irgendwie so eine komplett neue Sprache. Aber wenn du das natürlich da schon mitgenommen hast, absolut. Also das ist ja eigentlich im Prinzip das, was du ja durchgemacht hast. Das hast du ja vorhin auch schon gesagt. Das ist ja das, was du im Prinzip auch den Fachkräften und Talenten aus Spanien mitgeben möchtest, weil du diesen ganzen Prozess selber durchlaufen hast und die natürlich dann dabei unterstützen möchtest. Gibt es denn von der Organisation des Landes, weil du musst ja sowohl mit den einen Behörden wahrscheinlich kommunizieren, als auch mit den anderen Behörden, gibt es da so ganz massive Unterschiede? Weil ich könnte mir jetzt zum Beispiel vorstellen, dass es deutlich einfacher ist, mit einer spanischen Behörde zu kommunizieren. Oder vielleicht auch schwerer, keine Ahnung. Gibt es da so massive Unterschiede?
Das Thema ist, dass wenn wir über spanisch sprechende Länder reden, das sind viele Länder und jedes Land hat seine eigene Stil sozusagen. Paraguay ist nicht dasselbe als Argentinien, die machen es anders oder jedes ist unterschiedlich und da ist, wo der Challenge für mich kommt, weil in Deutschland, ich gehe immer davon aus, dass es ungefähr dasselbe ist, wobei es kleine Unterschiede gibt zwischen Regionen schon. Aber es ist wirklich nicht dasselbe, wenn man mit Behörden in Spanien redet, wo es normalerweise nicht so nötig ist, weil wir zur EU gehören und da gibt es weniger Bürokratie zu erledigen. Aber wenn man über Venezuela, Kuba, Paraguay, Argentinien, jeder hat seinen eigenen Stil. Vor allem, was sehr unterschiedlich ist, wie schnell sie handeln. Aber letztendlich kulturell verstehen wir uns gut. Nur interne Prozesse, jeder ist wirklich unterschiedlich und das macht es ein bisschen mehr kompliziert.
Ich glaube, ich habe jetzt gerade selber was komplett Neues dazugelernt. Das hat sich in meinem Kopf immer nur auf Spanien selbst beschränkt. Also du kümmerst dich, stimmt, ja, du sagst ja immer spanische Talente, aber das ist ja überhaupt nicht ans Land gekoppelt. Meine Güte, das hatte ich bisher gar nicht auf dem Schirm. Mindblowing.
Ja, am Anfang wollte ich ja nur Spanien machen, weil das wirklich viel einfacher ist mit Papierkram und so weiter. Und das ist der EU und das ist sehr nah und so weiter. Aber als ich angefangen habe, die erste Marketingkampagnen zu aktivieren und selbst in der Leipziger, in der internationalen Messe, also die Menge an Leute, die sich beworben haben, um hier zu kommen, hier zu arbeiten und von Lateinamerika waren, das war fünffach größer als die von Spanien. Und deswegen, da wo es eine Nachfrage gibt, dann muss man hören.
Ich würde da gerne also ansetzen. Wir haben als Deutsche ja immer so ein bisschen die Vorteile, also so unsere Behörden, unsere Bürokratie, also hemmt uns als Wirtschaftsstandort erheblich. Könntest du mich mitnehmen und es doch ein bisschen vergleichbar machen für uns?
Was ich fühle in Deutschland im Vergleich zu den anderen Ländern ist, dass es wie ein Teufelskreis ist, wenn man nicht Support hat, also Unterstützung. weil man muss einen Antrag irgendwo machen, aber für den Antrag ist nötig das und das und das und das. Und wenn du die andere Sache suchst, dann wird wiederum das nötig sein und dann kontaktierst du manchmal eine Behörde und die schicken die, also die sind irgendwie nicht sozusagen einander so koordiniert, dass man sagt, oh gut, dann ich mache erst Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, manchmal muss man hin und zurück und es ist wirklich manchmal gar nicht leicht und ich denke, das ist das große Problem, da wo wir manchmal Schwierigkeiten haben, weil ja, die Prozesse sind gut, es ist alles sehr klar und deutlich erklärt. Das ist das, was gut in Deutschland ist, im Vergleich zu den anderen, würde ich ja manchmal sagen. Aber manchmal, um eine Anmeldung zu machen, braucht man das und das und das. Aber dafür, für eine davon oder Krankenkasse oder solche Sachen, braucht man davor eine Bank oder braucht man davor diesen Papier. Um diesen Papier brauchst du wiederum eine Anmeldung. Und bei solchen Sachen versucht man mit der einen oder die andere zu kommunizieren und je nachdem, welche Person hast du sitzen in der Behörde, ob sie dich helfen wollen, dann können sie es machen, aber wenn sie nicht wollen, dann musst du ja auch weiterhin kämpfen mit anderen. Also das ist irgendwie das, was kompliziert ist, was es nicht unbedingt so eine Koordinierung zwischen allen Stellen gibt.
Ja, also wie so ein Allgemeinarzt quasi, der die ganzen Fachärzte koordiniert. Würdest du sagen, der quasi fehlt, wo alles so ein bisschen zusammenläuft?
Ich weiß nicht, was ich für ein Modell da beschreiben würde, aber...
Alles gut. Ich schaffe mir auch manchmal selber ein bisschen zu abstrakte Modelle. Irgendwie vergleiche ich das immer super gern. Das macht es halt einfach in meinem Kopf, aber ich glaube für andere manchmal nicht.
Ich suche ja auch mal Beispiele, aber ich glaube, das ist nicht gerade der
Beste. Du bist also großer Fan von den Polykliniken, oder Fabian?
Absolut, ja, es ist total toll. Ich habe auch so viel Arzterfahrung in meinem Leben. Ist ein bisschen Teaser zur nächsten Folge mit Gast. Aber das lassen wir an der Stelle mal ein bisschen offen stehen. Soll ich das jetzt weiter erläutern oder habe ich mich verrannt?
Nein, das war eine großartige...
Ich weiß nicht, ob ich da was fragen will.
Nein, das kann man genauso lassen. Ich finde gut, dass du so viele Arzterfahrungen hast. Ich freue mich so auf deine Weißkittel-Geschichten für die nächsten 22 Folgen.
Vor allen Dingen mit 22 Jahren, wenn ich da so viel Arzterfahrung hatte, das wäre irgendwie ein bisschen komisch. Naja, anyways. Ich habe jetzt aus Marketing-Sicht auf dieses ganze Thema nochmal drauf geschaut, von dir jetzt gerade, als du das erzählt hast. Wie läuft das denn ab? Also ich meine, du hast ja auf der einen Seite wahrscheinlich das Marketing an die deutschen Firmen, wenn die Recruiting betreiben möchten, die Fachkräfte rekrutieren möchten. Aber du musst natürlich auch die Talente in den Ländern ansprechen. Wie machst du das? Also ich meine, du bist lokal in Deutschland, okay, also zumindest immer mal, kommt drauf an, wo du dich gerade befindest, aber oh shit. Aber wie läuft das ab?
Also, es ist doch nicht so kompliziert, wie man denkt, weil wenn es Leute gibt, die nach Deutschland kommen wollen, dann ist es wirklich, man muss einfach nur die Menschen finden. So zuallererst würde ich sagen, es ist sehr wichtig für uns sozialen Medien. Weil einmal, dass die auf Spanisch sprechen, dann ist die Zielgruppe da einfach. Und wir haben sehr viel Impact mit manche von den Posts, die wir haben, da treffen 300.000 Views oder so. Und das ist ja echt leicht. Ansonsten, wir haben mal teilgenommen in so Deutsch-Festival, die von unterschiedlichen Ländern organisiert wurden, so wie der letzte, das war... Von Mexiko ist ein Deutschfest organisiert worden mit ganz vielen Professionellen von der Branche und auch Regierung und so weiter. Und da haben wir auch teilgenommen, online komplett. Ansonsten, es gibt auch viele Deutschschulen in unterschiedlichen Ländern oder Städten, die halt das Personal haben und die Leute bilden. Und die möchten auch Partnerschaften zuschließen, um das zu ermöglichen. Und das machen wir oftmals in verschiedenen Ländern. Ansonsten, in Spanien sind wir auch mehrmals unterwegs gewesen, selbst Event veranstaltet schon mal. Und das ist immer das, was am besten funktioniert. Das wäre eventuell für die Zukunft auch ein Plan, so immer live etwas von uns zu geben, da wo wir die meiste Impact haben in Social Media zum Beispiel, dazu zu schauen, oh, in Argentinien schauen uns viele Menschen, dann machen wir dann eine Tour, so wie ein Rockstar. Aber ja, genau, so mit Partnerschaften, so mit Events und sonst ganz, ganz, ganz viele Social Medien. Okay. Außerdem noch eine Sache ist, auch mit der Messe, was wir in Leipzig veranstaltet haben, es gibt auch viele Menschen, die da dazu kamen und auch die Nachricht so weitergegeben haben, selbst wenn sie schon hier waren. Die haben das auch an Leute, die die Familie oder Bekannte und so weiter weitergegeben. Viele Leute melden sich auch von uns, von Word to Mouth, also von Bekanntkreise. Das singen auch richtig viele.
Ja. Welcher Teil wiegt mehr? Also die Gesuche oder die Angebote? Ist es so, also dass du zuerst, dass jemand also so hier an dich rantritt und sagt, ja, ich suche für meinen Fachbereich X gerne spanisch sprechende Fachkräfte, oder ist es so, dass du eine Bewerbung bekommst, ich sitze in Venezuela und würde gern Folgendes machen?
Also wir haben beide und ich erkläre gleich warum. Das, was am meisten läuft, ist das erste Modell, wo wir gleichzeitig einen Talentpool bauen und einen Unternehmenpool. Heißt, Menschen, die sich bei uns bewerben und sagen, mein Traum ist, nach Deutschland zu gehen oder ich will meine Zukunft dort machen, ich bin mir total sicher, weil das ein langer Prozess ist und die müssen auch Deutsch lernen und sie müssen auch Anerkennungen und Visum und ganz viele Sachen, bis sie bereit sind für den Markt sozusagen. Und da bauen wir diesen Talentpool und dann andererseits dass die Unternehmen, die halt Interesse daran haben und die von unserem Angebot begeistert sind, die sich auch da melden und sagen, ja, wenn ihr Talent dafür habt, dann gerne. Dann, das ist das, der Weg, was sich mehrmals wiederholt, weil der andere Weg, in dem wir gezielt Talente suchen, das kostet mehr und ich erkläre warum. Wenn eine Firma sagt, ja, wir suchen XY Talente, wir suchen diese Profile, dann können wir sagen, okay, wir schauen in unseren Talentpool. Es kann sein, dass sie dabei sind oder es kann sein, dass sie nicht da sind. Wenn wir sie suchen müssen in diesen Ländern, das Problem ist nicht, sie zu finden, sondern haben sie schon Deutsch? Also sind diese Menschen schon bereit, um in ihre Firmen anzusteigen? Und die meisten nicht. Das ist so, der Kreis von Menschen, die nach Deutschland kommen wollen, ist so groß, dann ein bisschen kleiner ist der Kreis der Menschen, die tatsächlich, die also passen würden in diesen Angebote, also in diese, nicht Angebote, in diesen Stellen, die gesucht werden. Und dann noch kleiner ist der Kreis von Menschen, die nach Deutschland kommen wollen, in den Stellen passen würden und auch noch Deutsch können und auch, deswegen, wenn diese Firmen auf der Suche sind nach konkreten Profilen und die wollen schon, dass die Deutsch haben, diese Profile schon gebildet sein und natürlich muss die anerkennen, diese ganz viele Voraussetzungen, die müssen auch im Voraus zahlen und die müssen auch viel dabei unterstützen bei diesem Deutschlernenprozess, also das ist teurer. Das hat sich schon mal ergeben, aber es ist nicht das, was wir am meisten bis jetzt gemacht haben.
Wie viele Leute habt ihr denn da gerade so, sag ich mal, an Fachkräften, die ihr übersiedelt, in Betreuung und wie lang geht sowas eigentlich? Ich habe da ja gar kein Gefühl für. Sind das mehrere Jahre? Ist das ein Jahr? Sind das 6 Monate? Wie lange kann man sich so einen Prozess vorstellen? Und vor allen Dingen, wie organisiert ihr das intern, wenn ihr so viel Zulauf habt?
Wir haben zurzeit letztes Jahr hatten wir 15 Menschen insgesamt hierher gebracht und begleitet, 15 Unternehmen. Zurzeit haben wir etwa 5, wenn ich mich nicht täusche. Und die Dauer vom Prozess, es ist abhängig von Deutschsprache, bis sie anfangen, weil das Lernen von der Sprache bis, ich würde schätzen, wenn das sehr intensiv gemacht ist, dann sind es zumindest 6 Monate für ein B1 und für die meisten Berufe mit B1 fängt man noch nicht an. Also dann in der Regel, wenn Sie bis B2 oder C1 lernen müssen, dann das gesamte Prozess, da reden wir schon über ein Jahr. Das ist ein Jahr um 3 Monate, 4 Monate. Wenn Sie schon Deutsch haben, selbst wenn das noch nicht professionell ist, dann kann es ein Jahr dauern ungefähr, weil solange Sie Deutsch lernen, dann läuft das ganze Prozess von Anerkennung, von Visum und so weiter, das läuft parallel. Also wenn Sie schon von Deutsch kennen, was in der Regel ist eine von unseren Voraussetzungen für diesen Talentpool, was ich erzählt habe, dann dauert das ungefähr ein Jahr. Wenn Sie noch nicht können, und das muss auch ein Hochniveau sein, dann dauert das länger als ein Jahr. Aber es ist sehr deutschabhängig und das können wir auch nicht beschleunigen. Außer dann gibt es Geld von Firmen, die sagen, ja, wir finanzieren, diese Person soll alles aufhören und einfach nur Deutsch lernen, und weil wir bezahlen das, dann ist es das unterschiedlich. Da kann es auch beschleunigt werden natürlich. Firmen können ja auch tatsächlich ein Visum und Anerkennung beschleunigen, aber das ist ein anderes Thema. Genau, das ist so ungefähr das Dauer. Und ich weiß nicht, ob es noch eine andere Frage gab.
Nö, das waren die beiden.
Gut, das ist eine gute Beantwortung. Gute Beantwortung. Wurdest du auch mal von Sportvereinen also kontaktiert?
Ja, tatsächlich. Fußballvereine, die mich kontaktiert haben, die nicht, weil sie Sportler gesucht haben, weil das tatsächlich gar nicht meine Nische ist, das sind Manager, sportliche Manager, also da haben wir gar nichts damit zu tun, aber die haben genau der Rest gebraucht. Die hatten schon den Spieler und die haben der Rest gebraucht. Also der Rest heißt alles, was Profivereine geben. Also diese Person ist hier, die braucht Wohnung, Arbeit, vielleicht weiter Deutsch lernen, einen Support, auch sich an jemanden widmen können, wenn dies oder das ist, also dass sich jemand kümmert.
Was sind so die drei größten, also Fabian liebt es so kleine Nummernspiele, nenn uns die drei größten Tipps für Investment oder halt die Frage, die ich dir jetzt stelle, ich kriege noch nicht mal ein Lächeln, das ist ein schlechtes Zeichen, danke Fabian, oder was sind die größten Faktoren für dafür, dass sich jemand nicht wohlfühlt in Deutschland?
Kann man das global sagen? Irgendwie sind deine, bevor du antwortest, sorry, irgendwie sind deine Fragen heute ein bisschen negativ konnotiert. Hast du gerade irgendwie ein bisschen Hass auf Behörden?
Das muss an dem Wetter liegen.
Wahrscheinlich. Ist auch ein bisschen Beruf. Okay, so ein bisschen, doch schon den Punkt naja, so ein ja, bisschen super. Beruf. Ich habe halt nur Probleme mit Behörden, ja, konnte nicht zugestellt werden. Ich will nicht lange jammern, aber mal kurz. Ich versuche eine Here we go again. Ja, es ist ein Unfall und ich habe ein Überwachungsvideo einer Kamera, die den Unfall zeigt. Die Staatsanwaltschaft hat sich anscheinend das Video nicht angeguckt, hat das Ganze eingestellt, weil dann kann ich und weiter konnten den Unfall nicht sehen. Ich schon. Und ich habe das Video hier. Und nun möchte ich dir dieses Video an das Versicherungsunternehmen übersenden. Und habe angeboten, ich kann euch das irgendwo hochladen. Ich kann euch einen Link schicken. Ich kann euch einen USB-Stick schicken. Nee, noch nicht mal die können die jetzt aktuell lesen. Ich habe gesagt, gut, ich schicke ihnen das jetzt hin, einfach zur Pforte. Und wenn sie es nicht lesen, dann klage ich. Also, weil die CD, die von der Staatsanwaltschaft kam, das ist auf eine CD-App beschrieben. Ja, Fabian wird das gar nicht mehr kennen, das sind solche Scheiben. Wo früher Daten drauf geschrieben wurden.
Ich fühle mich so krass jung auf einmal. Alter Schwede. Junge!
Ja, ich war überrascht, also dass sie keine Diskette geschickt haben. Das sind Quadrate.
Das kenne ich aber tatsächlich dann doch wieder.
Ah, gut. Auf jeden Fall, ich hoffe irgendwie, dass es uns, also genau, die Staatsanwaltschaft, die hat das mit der CD geschickt und die konnten die CD aber nicht lesen. Haben sich also geweigert, das Video anzugucken und das geht seit Wochen so.
Ach schön.
Es gerade kam die Mitteilung, vielen Dank, Ihre Daten konnten nicht verarbeitet werden, weil wir Virenschutz, Sie dürfen keine Datenträger von außen lesen und vielleicht habe ich leicht rumgeschrien, kurz bevor wir diesen Podcast hatten. Einfach aus Frustration.
Wie würde das gut kommen, wenn ich als wirklich reiner Online-Marketer und Videoproduzent meinen Kunden einfach die Videos ab sofort nur noch auf CDs schicke?
Und per berittenem Boten zustellen.
Ja, oder Brieftaube eventuell.
Die haben aber Flugzeiten. Also das geht irgendwie nur April bis... Ich glaube, gar nicht so lange. Also dürfen gar nicht so lange fliegen.
Ja, aber dann könnte ich das ja jetzt für die nächsten Projekte machen. Okay, ja,
herzliche Grüße an meine
Kunden. Ihr werdet euch in nächster Zeit
mit CDs
freuen.
Der Brieftaube. Die Brieftaubensaison kommt.
Ach, sind wir schon wieder abgerutscht. So, was war denn jetzt mal deine Ausgangsfrage? Sorry, ich habe dich ja voll auf den falschen Pfad gebracht.
Warum meine Frage so negativ, also konnotiert ist.
Ja, und, aber du hattest ja vorher was gefragt. Ach, was sind die negativsten Dinge an Deutschland?
Na gut, wenn ich jetzt positive Sachen sage, dann fragen wir uns ja gut, warum brauchen wir dann so eine tolle Betreuung? Wenn alles so einfach wäre, ja, dann würdest du nicht so ein geiles Angebot haben.
Also es gibt, ich kann dich unterschiedliche Antworten geben. Ich würde anfangen mit die einfachste, was mit Business zu tun hat, also in den Unternehmen. Die Unternehmen hier sind nicht bereit, um Internationals anzunehmen. Die wissen nicht, was wirklich bedeutet. Weil ein Mensch, der in deine Firma reinkommt, jetzt geht es nicht nur um deine interne Prozesse und so weiter, sondern wie er kommuniziert, die Challenges, die diese Person hat täglich, auch manchmal seinen eigenen Wert wirklich zu zeigen in eine fremde Sprache. Und also es gibt so viele interne Challenges und es wird so viel von den Unternehmen, also das Unternehmen sollte auch liefern, so wie die Vereine im professionellen Sport liefern, damit dass sie auch von ihrem Spieler Leistungen erwarten können. Und die Unternehmen sind nicht dazu bereit, weil sie es nicht wissen. Sie wissen nicht, was das bedeutet und was so eine Person braucht. Das ist das Allererste. Deswegen haben wir dieses Angebot, weil sie es nicht wissen. Ist auch nicht ihre Schuld. Wie sollten sie es wissen, wenn sie ja nur deutsche Angestellte gehabt haben? Das ist einfach mal so. Aber danach würde ich einfach nur rutschen zu das Persönliche, weil das ist auch mit am wichtigsten, wenn man in diesen Land kommt. Und also ich rede jetzt von meiner Perspektive und die von den Menschen, die ich hier bringe. Wir sind Spanier und lateinamerikanisch. Das heißt, wir sind so, wie ihr mich kennt. Wir sind freudig, wir lachen, wir lächeln, wir sind manchmal laut. Ab und zu kommen wir spät, je nachdem. Aber eine von den.
Ihr esst vor allen Dingen extrem spät. Da werde ich mich nie dran gewöhnen.
Eine von den großen Unterschieden ist, das erlebe ich ja sehr, sehr oft, wenn ich hier zurückkomme, nachdem ich in Spanien bin. Ich lande hier, dann gehe ich irgendwo Brot kaufen oder ich gehe im Fitnessstudio und ich tendiere, mit Menschen zu reden. Die Person, die im Fitnessstudio ist, na, wie geht's ja? Ja, was für ein Tag, ja. Und heute habe ich keine Ahnung, einfach reden. Du hast eine Person vor dir, die Gefühle hat, eine Story. Es ist einfach eine Person, lebendige Person. Und hier habe ich immer Gefühl, dass ich Menschen störe, wenn ich rede. Wenn ich mit ihnen rede, es ist nicht gewünscht. Keine Ahnung, du kaufst Brot, rede nicht mit mir. In Fitnessstudio dasselbe. Selbst wenn man in Behörden kommt. Und es ist nicht schlimm, aber wir sind viel mehr kulturell so menschlich oder warmherzig oder ich weiß es nicht, dass wir allgemein mit die Gesellschaft, mit allen Menschen, mit denen wir uns treffen, so Kontakt haben. Muss auch nicht, wir sind nicht beste Freunde, aber wir sind viel näher dabei. Und das ist eine Sache, dass man überall spürt, hier. Wenn man ankommt, das ist das hart, weil wenn man ankommt, man hat auch nicht ein Netz von Freunden von immer, die Bekannte von immer oder von Stadtteil, die Familie, man hat niemanden. Und dann in Arbeit soll man auch nicht laut lachen, soll man auch nicht Spaß machen, weil Arbeit ist Arbeit und da wird gearbeitet und geleistet und da kann man nicht so viel Spaß haben, weil dann bist du ein Clown. Also es ist, dann in Arbeit kannst du nicht erwarten, da deine Persönlichkeit so raus, das ist schwer erstmal und auch natürlich nicht Freunde zu machen am Anfang. Und dann außerhalb der Arbeit, es ist ja auch schwer, alles scheint feindlich am Anfang und das Prozess, um zu lernen, wie funktionieren die Sachen hier eigentlich und wie sind, also der Teil von, wo die Deutschen auch herzlich sind, zu finden, das dauert halt. Und das ist einer der größten Schocks, wenn man von anderen Kulturen kommt. Natürlich Wetter. Wenn man immer Sonne hat, dann Wetter hier ist schlimm, wegen des Licht. Aber ja, es sind immer die persönlichen Faktoren, die
Ja.
dazu entscheidend sind. Weil letztendlich, man will sein Leben verbessern, wenn man in ein anderes Land geht. Und wenn man einfach sau unglücklich ist, dann lohnt sich das Ganze.
Ja. Also das habe ich selbst sogar gemerkt, aber so umgedreht, ne? Also da habe ich mich so ein bisschen, in dem, was du jetzt erzählt hast, habe ich mich da so ein bisschen wiedergefunden. Und zwar, als ich in Neuseeland gelebt habe für das Jahr, da habe ich die letzten 4 Monate in einem Haus mit, ich glaube, 10 Argentiniern und Argentinierinnen gelebt. Und das war für mich erstmal so ein Kulturschock, aber auf die an also andersrum, ne? Weil ich war da darauf gar nicht eingestellt. Also du kommst, egal wen du siehst, du wirst, also für mich war das zulabern, aber es ist ja total liebevoll. Also das ist ja so offen, so warmherzig, aber das war für mich erstmal so ein Schock, weil ich davon ausgegangen bin, so, naja, so Deutsche sind halt nicht so. So, die sind halt relativ wortkarg, sag ich mal. Und also das kann ich absolut nachvollziehen. Geht aber einem auch andersrum so, muss man sagen. Also ich war zumindest erstmal kurz ein bisschen perplex, aber das schätze ich auch tatsächlich an der Kultur außenrum. Findest du denn, dass das jetzt gerade, jetzt komme ich auf das, auf was ich eigentlich hin wollte, und zwar in Neuseeland war das eben so, dass es natürlich auch so wie so Subkulturen gab. Ich meine, du hattest die Locals, die lokalen Leute, die dort ansässig waren, und dann hattest du aber immer so eine Grüppchenbildung, sage ich mal, von verschiedenen Nationalitäten. Also die Deutschen haben nur mit den Deutschen abgehangen, die Argentinier nur mit den Argentiniern. Ist das hier auch so ein großes Thema? Oder gibt es, weil das sehe ich ja jetzt nicht auf einer Alltagsbasis. Ich bin ja jetzt kein Argentinier oder kein Spanisch sprechender, welcher Nationalität auch immer, gibt es hier auch so eine große Subkultur?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es gibt nicht nur eine, es gibt richtig viele. Und die sind ja auch hier in Leipzig. Ich habe das Glück, durch International Leipzig das Ganze zu erleben. Für diejenigen, die das nicht wissen, das ist eine Firma, wo wir Events machen, um Internationals und Locals zusammenzubringen. Und natürlich, da haben wir vielen Internationals kennengelernt, auch viele internationale Vereine, die halt von China und Frankreich und Argentinien, also das alles gibt es in der Stadt. Es gibt jede Menge Nationalitäten und natürlich, die finden sein Zuhause miteinander, weil dadurch, dass die Kultur näher ist, das ist einfacher für sie. Die gibt es auf jeden Fall hier. Und also ich persönlich, ich weiß, das hat nicht mit der Frage zu tun, aber ich persönlich finde, dass der richtige Punkt, ist genau in der Mitte. Weil wenn man in ein anderes Land geht, muss man sich integrieren, muss man die Sprache lernen und auch der Mehrwert von den lokalen Menschen. Deswegen, sonst würde ich ja auch hier nicht sitzen mit euch. Aber das stimmt ja auch, dass wenn ich ja mit Spanier oder selbst Leute von Südamerika, also ich kann irgendwie ich sein, so zu 100%, und dann der Spaß ist ja auch anders und es ist wie dieses Zuhausegefühl ist ja auch da. Das ist richtig schön. Und ich glaube, dass in der Mitte von den zwei Extremen liegt irgendwie der richtige Punkt, weil leider gibt es auch viele, so wie du es eben beschrieben hast, die einfach nur mit seinen Leuten zu tun haben und die eben auch seit Jahren hier wohnen und gar kein, also keine Wort oder sehr wenig Deutsch reden oder auch eventuell, wenn, die fühlen sich auch hier nicht wohl und die haben auch nicht vor, sich hier wohl zu fühlen und da kommen auch viele so Kleinigkeiten, Probleme und so weiter.
Ja, aber es ist eine schöne Initiative. Also ich habe es ja selber bei der ersten Messe, war das die erste Messe wohl? Nee, die zweite. Da habe ich es ja auch so ein bisschen mitbekommen dürfen und ich war echt fasziniert, weil ich meine, wenn man lokal irgendwo lebt und mit seinen Leuten zu tun hat, dann ist es ja genau das, warum ihr diesen Verein gegründet habt. Jeder ist so in seiner eigenen Bubble und kriegt die andere Bubble gar nicht mit. Und ich fand das total faszinierend zu sehen, wie das da aufeinander getroffen ist, aber auf eine super positive und erfrischende Art und Weise. Also wie die Leute in die Interaktion gekommen sind. Also ich fand das eine ganz tolle Arbeit, die ihr da geleistet habt. Ist dieser Verein, also ich weiß, es ist International Leipzig, ja. Gibt es den aber noch in anderen Städten? Also arbeitet ihr überregional und unter anderem Namen oder habt ihr euch da wirklich erstmal nur auf Leipzig fokussiert?
Erstmal nur in Leipzig. Das stimmt, dass wir tatsächlich so einige Gespräche geführt haben, von eventuell auch in anderen Städten oder auch mit Partnerstädten, Partnern, die verschiedene Sachen machen. Aber naja, erstmal, wenn ich was gelernt habe von Unternehmertum, man muss immer jede Schritte so geplant und strategisch machen und nicht viel zu viel machen wollen.
Ist manchmal schwer.
Du darfst es natürlich jetzt nicht ja verraten und aber könntest du nur kurz so ein gewissen Facial Feedback geben? Ist dir Dessau drunter?
Jetzt ist die Frage, ob der Insider angekommen ist.
Das ist nicht schlimm. Das ist.
Leider nicht, leider nicht.
Okay. Also, ich will dich jetzt nicht exposen, das kannst du gerne ehrlich beantworten. Bist du eine aktive Podcast-Hörerin von unserem Podcast?
Ich habe nur ein paar Mal gehört, weil
Okay.
ich muss euch ehrlich sein, ich habe Deutsch den ganzen Tag und mein Businesspartner redet Englisch und irgendwann höre ich gar kein Spanisch, null. Und wenn ich mal Podcast höre, was ich auch selten mache, dann habe ich auch mal Bock, Spanisch zu hören. Das heißt, ich habe euch einfach mal gehört und das hat mir Spaß gemacht, aber ich brauche manchmal einfach abzuschalten, um meine Sprache zu hören.
Gar keine Anmaßung, überhaupt nicht, gar kein böses Blut. Es ging jetzt nur darum, weil dann verstehst du den Insider jetzt nicht so ganz und Dani hat ein bisschen darauf abgezielt. Aber die Zuhörer werden es verstehen, die Zuhörer werden es verstehen. Genau, ich kann dich mal im Nachhinein auch noch aufklären, bevor wir das Thema jetzt wieder aufs Rollen hier im Podcast. Was ich dich noch fragen wollte, das steht hier noch auf meinem ganz klugen Zettel parallel. Merkst du denn innerhalb von Deutschland, oder warte mal, erstmal eine vorgelagerte Frage, sonst läuft die andere total ins Leere. Wenn ihr Fachkräfte vermittelt, ist das denn wirklich nur Region Leipzig oder schickt ihr die quasi dahin, wo es gebraucht wird, innerhalb von Deutschland?
Wir haben auch in Thüringen geschickt, wir haben auch in Hamburg geschickt. Und okay. Das machen wir durch Partnerschaften. Unser Fokus liegt hier in der Region, aber wenn es klappt, dann auch woanders.
Merkt ihr denn da lokale Unterschiede? Also sage ich mal, wenn wir jetzt mal Hamburg mit Leipzig oder mit wo auch immer in Thüringen vergleichen, merkst du dann einen anderen Stand, wie die Unternehmen ticken, wie offen die sind, beziehungsweise wie sehr die sich schon mit dem Thema Integration befasst haben?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, das, was ich jetzt sage, wird auch keine Überraschung sein. Thüringen ist auch nicht so offen im Vergleich zu Leipzig und Hamburg ist auch mehr offen als Leipzig. Natürlich, die Preise, Miete und so weiter sind mega unterschiedlich, was auch zu dem gesamten Paket und Relocation komplette Unterschied macht. Und ja, also Hamburg ist viel mehr international. Leipzig ist okay im Vergleich und Thüringen weniger. Auf jeden Fall. Es sind unterschiedliche Faktoren. Also alles ändert sich, außer die Sprache.
Ja, das ist richtig, ja. Daniel, hattest du noch was Offenes? Das sah gerade so aus, wolltest du was sagen oder ich habe es falsch interpretiert?
Ich möchte jetzt keine geschichtliche irgendwie so Abhandlung von 1830 oder Spannung, Spanien oder die Unterschiede zum föderalistischen Deutschland geben.
Das oh, jetzt wird es tiefgründig.
Die Fragen nicht antworten kann. Wo ist mein Geschichtelehrer jetzt?
Daniel hat ein unglaubliches Allgemeinwissen. Also ich bin immer wieder fasziniert, was da um die Ecke kommt. Also du könntest mein Geschichtslehrer sein. In dem Sinne.
Ja, auch vom Alter her. Das ist ja mein Problem.
Ja.
Na, aber frag mal
wenn ich dir regelmäßig gegenüber sitze.
Ja, es ist gut, also weil ich dadurch, also ich werde dadurch nochmal also zusätzlich also gelehrt im Punkto Demut. Na, und
ist das auch hilft, richtig.
Also das hilft mir nicht zu nahe an der Sonne zu fliegen. Und das ist ja schon mal sehr, sehr gut. Wie sehr fehlt dir die Sonne?
Da haben wir sie. Die absolut legendäre Überleitung. Jedes Mal in einer Folge. Wie sehr fehlt dir die Sonne? Wir hatten sie bei Eröffnungsgespräch, was die Leute nicht mitbekommen haben, aber...
Wie sehr fehlt mir die Sonne? Also... jedes Mal, dass ich nach Spanien komme, muss ich mich von allen hören, krass, wie dunkel deine Haare geworden sind und deine Haut, die war noch nie so hell. Und also das hat auf jeden Fall einen Unterschied in mich gemacht, sowohl intern als auch extern. Und das ist für mich so, dass die Sonne ist so wie Essen. Das füttert mich, füttert meine Seele. Und hier habe ich... Wie viele Monate haben wir kaum Sonne? Das sind viel zu viele Monate und es gibt, ich würde sagen, Dezember geht noch, aber Januar, Februar, diese 2 Monate, es ist so hart. Also hier zum Beispiel, ich habe 2-mal Kreuzbandriss gehabt und die 2 sind im Februar gewesen. Das heißt, ich bin total überzeugt, dass... dass der Sonne mich wirklich fällt, wenn der nicht da ist und dass das krasse Effekte an mich hat. Vielleicht Laune, aber auch physisch und mental auf jeden Fall.
Da würde ich gerne mal mit ein bisschen was übergeordnet noch anknüpfen und um so ein bisschen den Twist reinzubringen. Oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung, vielleicht kommt darauf an, was du antwortest. Aber wir haben ja jetzt relativ viel über Nachteile gesprochen, beziehungsweise über Schwierigkeiten, die es gerade mit deutschen Behörden oder mit der Lebensweise hier gibt. Aber warum hast du dich denn dafür entschlossen zu sagen, hey, wir möchten jetzt trotzdem Fachkräfte dabei unterstützen, nach Deutschland überzusiedeln? Weil es muss ja auch positive Gründe dafür geben. Was hat dich da einfach dazu gebracht und dich dazu motiviert?
Also das ist echt eine gute Frage, weil sonst würde ich das Ganze nicht machen und man redet auch sehr oft über schlechte Sachen, aber dieses Thema, das erzähle ich ja auch immer, und auch mit dem Spanier reden zu müssen. Ich musste auch erzählen, was alles hier so gibt, obwohl sie schon kommen wollen. In Deutschland lebt man gut. Ich weiß, das ist viel zu einfach gesagt, aber wenn man nicht in einem anderen Land gewohnt hat, dann hat man den Vergleich nicht. In Deutschland ist normal, dass man von den Eltern weggeht, wenn man 18 ist oder sogar früher oder 20, da hast du schon deine Wohnung, du kannst dich Sachen leisten, du kannst auch eine Perspektive auf Zukunft haben, du kannst irgendwann ein Auto haben, du kannst sparen, du kannst reisen. Es gibt, also als normal, du musst ja auch hier kein Millionär sein, das ist der normale Standard für der normale Deutsche. Und das gibt es in anderen Ländern nicht, auf gar keinen Fall. Also, wenn ich jetzt von meiner Heimat in Andalusien rede, das ist nicht der Fall. Das heißt, Lebensqualität, die halt ein Ergebnis ist von wie viel Einkommen hast du, wie viel Ausgabe. Hier ist es top, man kann leben. Man kann leben, Punkt. Und viele Möglichkeiten haben. Und dazu das nächste ist, wenn man auch mehr erreichen will, hier kann man was erreichen. Also ich habe ja ein paar Mal Deutschland mit dem American Dream, mit USA so verglichen, weil also der Vergleich von Spanien, oder wir müssen ja auch nicht nur von meinen Ländern sprechen, den ganzen Balkans oder Polen oder also es gibt viele Länder hier in Europa, wo man das alles nicht, also man kann nicht das alles erreichen, wenn man hart dafür arbeitet. Könnte man, aber die Möglichkeiten hier sind einfach viel mehr. Dazu Sicherheit, das klingt so logisch und grundsätzlich, aber in Südamerika, also alle, die von Südamerika kommen, der Grund Nummer eins, warum sie hier kommen, ist also danach kommen Geld und so weiter und so fort, aber es ist Sicherheit, weil die können auch, also Frauen, die können auch nicht ganz normal in der Straße nachts überlaufen, weil es ist normal, dass ich jemand klaut. Ich hatte eine Kundin, die aus Mexiko kam und ich habe sie begleitet und dann von Tag zu Tag, die hat aufgehört, mich zu antworten und ich wusste nicht, was mit ihr ging, bis sie sich gemeldet hat und sie hat mir gesagt, dass bei ihnen, die sind reingekommen zu Hause und die haben einfach alles geklaut und sein Onkel war verletzt, aber das normal ist. Also wir können uns auch gar nicht vorstellen, also was die Sicherheit bedeutet, wie viel Freiheit man hier hat in dieser Sinne, einfach normal zu leben und sich so viel Sorgen zu machen. Plus dazu die Lebensqualität zu haben, damit dass man denkt, okay, wo gehe ich, also wie bilde ich mein Leben oder wie möchte ich in Zukunft, solche Arten von Gedanken anstatt, gut, ich bin bei meinen Eltern zum Beispiel mit 30, was mache ich jetzt, gehe ich zu einer WG oder ich habe einen Partner und vielleicht schaffen wir uns auch eine Wohnung zu leisten, aber also über Kinder zu reden. Also die Lebensbedingungen sind hier sehr gut. Und das ist eine Sache, dass man mitbekommt, vor allem wenn man woanders geht, aber lang genug. Weil Tourismus zu machen, das ist schön, aber wenn man lang genug woanders ist, dann merkt man, wie gut es hier in Deutschland ist. Und das ist auch kein Geheimnis. Also Deutschland ist ein Land, wo es alles läuft, das auch sehr viel Sicherheit hat, wo man auch Vertrauen bauen kann in Menschen, in Systemen, in den Arbeitssicherheit. Du kannst auch nicht jederzeit, ja, pop, jetzt bist du weg oder jetzt kriegst du kein Geld. Also es gibt, die Lebensstandards sind hier so high, dass es lohnt sich trotz dem Ganzen, was wir gesagt haben, diesen Verlust von Familie oder Kultur und so weiter. Es lohnt sich auf jeden Fall.
Ja, das hatten wir auch mal in früheren Folgen schon thematisiert, Daniel, ne? Also dieses Thema Sicherheit in Deutschland, das hat natürlich auch wieder eine Kehrseite, weil du kannst natürlich, also ja, dieses Thema, man kann nicht tief fallen, man kann aber auch jetzt nicht so extrem hoch zu den Sternen oder so schnell zu den Sternen greifen. Also du bewegst dich in einem sehr, sehr soliden Mittelfeld. Aber ich fand es interessant, dass du es das jetzt gerade gesagt hast, dass Sicherheit gefühlt vor allem kommt, weil das ist für mich so dieses angewandte Prinzip von Wirtschaftswissenschaften, weil da wird ja zum Beispiel die Bedürfnispyramide von Maslow thematisiert. Und das erste, diese Grundbedürfnisse, das sind psychologische Bedürfnisse wie Hunger, Sicherheit, Schlaf, was auch immer. Und wenn die befriedigt sind, dann werden die Leute erst auf andere Sachen überhaupt gebracht. Und das fand ich jetzt so interessant, dass du das genauso in dieser Reihenfolge erzählt hast, weil man denkt ja manchmal, dass diese Theorie gar nicht so auf die Praxis anwendbar ist. Aber da sieht man wieder, okay, das ist ein absolut treffendes Beispiel. Und ich bin auch persönlich der Meinung, ich weiß nicht, wie du das siehst, würde mich auch mal die Meinung dazu interessieren. Ich glaube, jedes Land hat massive Vor- und Nachteile. Und wenn man darüber nachdenkt, auszuwandern, sieht man erstmal nur die Vorteile. Und wenn man dann aber in dem Land gelebt hat, merkt man eigentlich, okay, was einem an anderen Aspekten total fehlt. Das ist zum Beispiel das, was mich erstmal davon abgehalten hat, zu sagen, damals, ich bleibe in Neuseeland, weil mein Enthusiasmus war riesig. Also ich hatte mich extrem frei gefühlt. Man muss aber auch sagen, die Umstände waren komplett anders. So, und hätte ich mich da jetzt wirklich angesiedelt, hätte ich mich aus dieser Bubble, in der ich mich bewegt habe, aus dieser Blase mal rausbewegt und hätte mich da wirklich angesiedelt, hätte ich mit ganz, ganz großer Sicherheit Sachen gesehen, die mir nicht gepasst hätten. Und dann hätte ich hinterfragt, war es der richtige Schritt? Und jetzt im Nachhinein, ich sehe es bei einer sehr guten Freundin, die genau dort geblieben ist und genau diesen Lebensstil verfolgt, den ich auch gehabt hätte. Und es ist genau das eingetreten. Und ich glaube, also zumindest bin ich der Meinung, dass man das schon sich gut überlegen sollte und vor allen Dingen erstmal diesen Enthusiasmus, wenn man ein anderes Land meint zu kennen, erstmal sacken lassen darf, um mal wirklich zu schauen, hey, was steckt da wirklich dahinter? Oder es mal für eine Zeit auszuprobieren.
Ich finde das wahnsinnig also spannend und vielleicht könntest du uns dazu zwei Worte sagen, weil gerade in der ganzen, ich sag mal, Finanzbubble, ich bin jetzt nicht der größte Finanzguru, also dazu bin ich noch nicht lang genug am Markt. Fabian war teuer. Nee, Spaß das. Nein, schlechter Gag.
Der Return of Investment hat gar nicht gestimmt, oder was?
Quatsch, nee, der Podcast war die beste Entscheidung meines Lebens. Shoutout an Anja. Nee, Spaß beiseite. Also ich höre total oft, so Argentinien oder gerade so Uruguay ist, glaube ich, die Nummer eins, die von vielen genannt wird. Da wollen wir hin, da ist es leichter, Reichtum also zu erwirtschaften. Das ist auch ein Recht. Also ist europäisches Land für Lateinamerika. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht irgendwie falsch rüber. So wurde es zumindest beschrieben. Ich weiß einfach zu wenig drüber. Könntest du mir dann Feedback geben? Wie siehst du das?
Also Uruguay kenne ich auch, weil ich tatsächlich mit jemandem arbeite, die aus Uruguay kommt. Und also genau denselben Gefühl habe ich bekommen. Dort gibt es Arbeit, dort gibt es auch. Also denen fehlt es nichts. Und sie ist tatsächlich hier, weil sie einfach Welt sehen wollte und sich weiterentwickelt. Aber jetzt redet sie auch von ihr Traum, Hälfte des Jahres dort zu leben und die Hälfte hier, so wie der meine. Und dort hätte sie überhaupt kein Problem, Arbeit zu finden. Zum Beispiel, sie hat ja auch immer gearbeitet, als sie dort war. Das heißt, wenn deine Frage direkt und konkret über Uruguay geht, ich habe ihr auch nur Gutes gehört. Ich plane nämlich, das ist auch eine Exklusive, ich plane nämlich auch nächstes Jahr eine Reise durch Uruguay, Argentinien und unterschiedliche Länder im Februar, März und so. Und dann werde ich ja auch das alles selber erleben, ob das so ist. Aber bis jetzt habe ich ja auch nur von dort nur Gutes gehört, vom Uruguay.
Fabian, nur mal, wenn wir das als Podcast, also Reise machen würden, könnten wir die, glaube ich, steuerlich zumindest zu Teilen absetzen.
Ganz grandios. Aber vorher haben wir noch die wesentlich spannendere Podcast-Reise auf den Dessauer Markt vor uns, um das wieder auszugleichen.
Hashtag Sicherheit für Podcasts.
Oh Gottes Willen. Nein, okay. Wir dürfen hier nicht wieder abrutschen.
Ich will nicht irgendwie mit Früchten oder vergorenen Tomaten beworfen werden. Als
ja, ich glaube, wir haben uns da wirklich unbeliebt gemacht.
Ich habe auch das Gefühl, ich werde immer mehr also zum Antagonisten hochgezüchtet. Ich bin quasi der Intimfeind von der Dessau.
Also Ich muss aber auch ehrlich mal sagen, das hast du ja auch ein bisschen selbst zu verschulden, ne?
Das stimmt. Und irgendwie ist es auch ein schönes Gefühl.
Ja, toll. Toll, jetzt sind wir da schon wieder abgerutscht, meine Güte. Okay, wir legen den Cut hinter das Thema für diese Folge. Ich glaube, das werden wir nie mehr los. Ich glaube, wir verrennen uns da absolut jedes Mal drin. Das wird für immer da bleiben. Wir haben jetzt ja sehr viel über deine Historie gesprochen, aber ein was würde mich dann doch nochmal interessieren. Wie soll es denn weitergehen? Gerade mit deinen Plänen, wenn du sagst, okay, ich möchte wieder die sowohl Connections nach Deutschland als auch nach Spanien weiterhin pflegen. Wie soll es denn weitergehen? Was ist der Plan? Kannst du uns schon ein bisschen anteasern, was du in der Zukunft geplant hast, oder darfst du das noch nicht sagen?
Das haben wir auch kurz davor erwähnt. Also seitdem ich kein Handball mehr spiele, dann habe ich die Freiheit, mich frei zu bewegen. Und das für mich ist sehr wichtig, weil sowieso bin ich ja sehr lang unterwegs in der Welt gewesen, sehr oft. Und das hat mir gefällt mit dem Handball, wie ihr euch vorstellen könnt. Und jetzt, seitdem ich nicht mehr spiele, diesen Winter zum Beispiel, habe ich ja meist in Spanien verbracht. Deswegen habe ich die Sonne nicht so sehr vermisst. Aber das ist auch aufgrund dessen, dass ich möchte tatsächlich mein Leben auch mehr dort zu leben als hier, zurück zu meinen Wurzeln zu kommen. Und ich versuche jetzt, das auch mit dem Business zusammen zu machen, weil einer der großen Vorteile von Deutschland ist, auch wenn die Steuern sehr hoch sind und so, es ist ein guter Markt, um Business und ein Business zu bauen. Es ist stark und im Vergleich zu Spanien, ich bevorzuge Deutschland als Business Owner und deswegen bin ich auch meinen Plan weiterführen will in Spanien, da muss ich dafür sorgen, dass mein Business weiterlebt und ich versuche immer mehr Partnerschaften zu schließen in Spanien, damit dass ich ja auch öfters einen Grund habe, dorthin zu gehen, damit dass das Ganze weiterhin läuft. Es würden nicht Fachkräfte fehlen in den nächsten Jahren, aber das Prozess ist ja auch noch nicht so smooth, wie ich es gerne hätte, wegen der Sprache, so das, was wir vorhin geredet haben. Und deswegen sind meine Kräfte da dabei, versuchen, dieses Prozess zu optimieren. Und ich versuche es eben in Spanien zu machen. Und
cool. Sehr schöne Insight. Kann man nicht lügen. Daniel, hast du noch ein offenes Thema?
Viele. Termine. Wir haben uns ja alle irgendwie kennengelernt, aber bei BNI und auch beim also Easy Business Club. Mhm. Montag früh ist der nächste Termin. Kommt ihr alle?
Ich denke schon. Stimmt. Ach, da bist du auch wieder dabei. Ach, oh, sehr schön. Toll. Dann hätten wir da auch gleich den Podcast machen können. Also es ist absolut schwachsinnig, dass wir jetzt hier online sitzen. Meine Güte. Nee, aber schön. Dann sieht man sich mal wieder. Ich hätte noch einen letzten Punkt. Und zwar, ach nee, warte mal, das haut ja gar nicht hin, wenn ich dir jetzt sage, was würdest du spanischen Fachkräften jetzt mitgeben als Tipps? Aber das ist ja voll am Thema vorbei, wenn du das jetzt auf Deutsch erzählst. Meine Güte. Wenn du, machen wir es mal so rum, wenn du Unternehmen in Deutschland drei Dinge mitgeben müsstest, wenn es um Integration von internationalen Fachkräften geht, was wären die drei Dinge, die du denen mitgeben würdest, was sie vielleicht schon besser machen können, wo sie sich mehr vorbereiten können? Weil, wie du selber schon gesagt hast, die meisten wissen es einfach nicht.
Ja, also die erste ist, die sollen auf jeden Fall, jede Unternehmen, die internationale Fachkräfte annimmt, die sollen einen Mentor haben. Eine Person, die für diese Person zuständig ist, wenn wir über einen Angestellten reden. Das ist die Person, die sich darum kümmert, den ganzen Onboarding-Prozess zu leiten und auch die technischen Fähigkeiten zu übergeben oder das Ganze zu leiten, den Onboarding-normalen Prozess, aber auch so ein Teil von sozialen Kümmerer, wie ich das nenne, weil das wird wichtig sein. Also die eine gesunde Beziehung, es muss sich eine gesunde Beziehung bauen zwischen dieser neuen Person und den anderen Angestellten und der Rest der Firma, die Führungsteam und so weiter und so fort, weil letztendlich will die Firma auch so schnell wie möglich so viel Leistung von dieser Person bringen zu können. Und am Anfang, diese Person wird sehr, sehr, sehr wichtig sein für der international Angestellte. Am Anfang hat man auch Angst zu stören, wenn man neu in eine Firma kommt. Am Anfang hat man auch Unsicherheiten, weil man war sehr fähig in seiner Kultur, in seinem Land. Wir bekommen Leute, die auch unglaubliche Karriere haben und hier wegen der Sprache haben Unsicherheiten und so weiter. Und deswegen, dieser Mentor ist ein sehr wichtiger Tipp. Das ist eine Person, die sich darum kümmern muss, sowohl sozial als auch technisch und fachlich. Und der zweite Tipp für mich wäre, Geduld zu haben, weil, also Geduld zusammen mit Kenntnis, weil man muss kennen, was sind die Sprachlevels, die eine Person durchgeht und was kann jede Person. Wenn diese Person sich ungefähr in diesem Sprachlevel befindet, versteht er alles, was ich sage, ich verstehe alles, was er sagt, wie ist unsere Kommunikation, und zu wissen, dass es wird sich auch weiterentwickeln, aber wenn man eine Person aus dem Ausland einstellt, man muss sie auch mehr Geduld haben als mit einer Person von Deutschland. Das ist wirklich kein Wunder, aber haben wir auch schon erlebt, dass Ergebnisse viel zu schnell erwartet worden sind. Das ist letztendlich eine Investition und es dauert ein bisschen mehr, vor allem wenn man sich nicht darum kümmert. Und dann das dritte Sache ist für mich, vor allem wenn wir über meine Kultur reden, man sollte so schnell wie möglich die Neuangestellte in sozialen Leben mitnehmen. Das ist sehr wichtig, das bildet Bounce, ist die Wort auf Deutsch, also Bindungen, genau. Und das hat extrem Bedeutung auch für persönliches Leben von dieser Person, aber das wird sich auch reflektieren in interner Kommunikation in dem Team und auch im Vertrauen, und es wird das Ganze beschleunigen, auch sozialen Teil.
Toll. Das waren, glaube ich, sehr, sehr wertvolle Insights, gerade so, wenn das ein Unternehmen gerade beschäftigt, wenn sie sagen, okay, wir möchten den Betrieb internationalisieren. Was bietet es denn für Unternehmen für Chancen, vor allen Dingen internationale Fachkräfte reinzuholen, neben dem Fachkräftemangel natürlich zu beseitigen? Ich meine, wir haben ja einen demografischen Wandel in Deutschland. Das ist ja nicht, also es ist klar, dass es auf Fachkräftemangel hinausläuft, dass wir die Stellen alle nicht mehr besetzt bekommen, wenn wir einfach weniger Menschen in diesem Land haben. Aber was bietet es denn neben dem Fachkräftemangel noch für Perspektiven, noch für Vorteile, wenn man sich mit diesem Thema als Unternehmer beschäftigt?
Daniel hat es vorhin gesprochen mit, wie die Behörden, Bürokratie ist, und es gibt eine Sache, also die Bürokratie hier ist sehr starr als Wort, ich weiß nicht, ob ich das gut sage.
Ja, passend. Ja.
Aber das ist so ein Merkmal von deutscher Persönlichkeit. Prozesse sind sehr gut, ihr seid sehr effektiv, ihr seid super Ingenieure, weil ihr alles, also die Sachen, was ihr macht die richtig gut, und Prozesse und so weiter, alles kontrolliert und alles sehr gut gemessen, das macht ihr sehr gut. Aber es gibt andere Sachen, wo ihr nicht so gut seid, und einfach ein internationales Team zu haben, bringt mehr Kreativität, bringt andere Ansätze, wie man Sachen macht, wie man auch zum Problemlösung agiert, wie man zum Ideen kommt, oder Leute von anderen Ländern bringen einfach andere Merkmale. Und wenn man schafft, die unterschiedlichen Pieces von dem Puzzle zusammenzubringen, naja, man hat ein besseres Team, weil, also wenn ich jetzt wieder von Handball rede, du kannst ja auch kein super Team haben, wenn du nur Kreisläufer hast oder nur Rückraummiete. Du musst ja Spieler von all den möglichen Positionen haben, damit das Ganze funktioniert. Und nicht nur das ist ja auch so der klassische Beispiel, aber du musst Spieler, das passt für jeden Sport, du musst Spieler haben, die kreativ sind, so die ein bisschen der Magier ist und mehr, und der traut sich mehr auf diese verrückte Sache. Aber dann musst du ja auch Spieler, die körperlich immer da sind und immer für dich eine Sicherheit sind. Und du musst diese Kombination von Spieler haben, damit das dein Team auch sich besser adaptieren kann an Challenges oder an mehr anpassungsfähig ist. Und ich finde, international zu haben in dem Team ist genau das. Wenn jemand auch mit mir persönlich reden möchte oder Fragen zu irgendeinem Thema von dem, was ich gesagt habe, ich teile das auch sehr, sehr gerne, wie ich gesagt habe. Ich rede sehr gerne, bin sehr sozial, und von daher freue ich mich auch, wenn ich auch jemandem helfen kann.
Also ich glaube, besser hätte man es Hätte man es nicht sagen können. Ich glaube, wer jetzt noch nicht als Unternehmer verstanden hat, warum internationale Mitarbeiter, internationale, nicht internationelle Mitarbeiter im Unternehmen absolut essentiell sind, der hat, glaube ich, die letzte Stunde nicht zugehört. Und wenn ihr euch damit schon mal auseinandergesetzt habt, ist Elia absolut die richtige Ansprechpartnerin dafür. Also wendet euch gerne an sie. Ihr findet auch unsere Kontaktdaten genauso wie ihre alle in der Folgenbeschreibung. Ihr Lieben, möchtet ihr noch was loswerden?
Also, ihr könnt sie natürlich auch fragen, wenn ihr wissen wollt, was also der Unterschied zwischen 5 plus 1 oder 6-0 Deckung ist. Da hilft sie euch auch weiter.
So, jetzt hast du mich wieder verloren, Daniel. Es ist absolut grandios. Ja, das dachte ich mir, aber sehr schön. Absolut top. Danke nochmal für die Ausgrenzung. So viel zum Thema Integration.
Also tut mir leid, aber du bist leider nicht spanisch sprechend.
Ja, das ist jetzt wird's persönlich. Ich glaube, wir ersetzen hier demnächst den Co-Host, glaube ich. Gut.
Es wird ein neues Teammitglieder hier gesucht.
Vielleicht jemand ja aus Uruguay oder Dessau. Das sind die zwei Möglichkeiten, die mir einfallen.
Ja, absolut. Ihr Lieben, es war heute wieder eine sehr schöne Runde, auch wenn wir uns leider nicht persönlich gegenüber sitzen konnten. Aber es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch ebenso. Und ich glaube auch an unsere Zuhörer, ihr konntet heute auch wieder sehr, sehr viel mitnehmen. Und gerade auch Elias Geschichte, Hintergrundgeschichte, fand ich persönlich total interessant. Also hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank.
Vielen lieben Dank.
Danke sehr.
Vergesst wie immer nicht, eine Bewertung gerne auf dem Podcast zu hinterlassen. Wir freuen uns immer über ehrliche, konstruktive Kritik, weil am Ende des Tages möchten wir euch auch das beste Produkt einfach bieten, was sowohl Unterhaltung als auch Inspiration euch als Unternehmer und als Privatperson natürlich liefert. Also lasst uns da gerne eine Bewertung da, bewertet uns auch gerne mit Sternen auf Apple Podcast und Spotify. Freuen wir uns immer sehr, sehr doll drüber. Und ansonsten würde ich euch jetzt aus dieser Folge entlassen und sagen, herzlich willkommen, also kommt gerne wieder zurück in 2 Wochen, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zurück zu Unternehmer Lounge Folge 23. In dem Sinne, ihr Lieben, habt eine schöne Woche, viel Erfolg und tschüss, ihr beiden.
Es war mir eine totale Freude, hier zu sein mit den zwei tollen Jungs, die ich sowieso sehr viel schätze. Und vielen Dank für die Einladung.
Cool. Bis dann. Ciao, ciao.
Okay. Tschüss.
Ciao.